Fühlst du dich beim Yoga-Unterrichten manchmal unsicher, obwohl du eigentlich alles richtig machst? Dann ist mein neuer Wochenend-Workshop von Unsicherheit zu innerer Überzeugung diesen November in Berlin genau das Richtige für dich. Wir gehen dorthin, wo herkömmliche Weiterbildungen aufhören. Wir lösen die tiefer liegenden Blockaden, die dich klein halten. Für mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit und ein Unterrichten, das sich endlich wie du selbst anfühlt. Finde mehr Informationen auf peaceyoga.de oder schreib mir einfach direkt. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge. Denn wenn dem wirklich so ist, wenn wirklich das da draußen ein Abbild von dem ist, was in mir drin passiert, dann ist es doch umso wichtiger, Introspektion, Innenschau zu betreiben und mit dem im Innern zu arbeiten, damit sich das im Außen verändern kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Ist das noch Yoga? In dieser Folge möchte ich gerne ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht sehr einfach ist. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo ich diesen Podcast aufnehme im Sommer 2025, wo Kriege und Auseinandersetzungen, wo so viel schreckliche Bilder uns jeden Tag vielleicht etwas präsenter als sonst in den Medien begegnen, ist es doch sehr, sehr wichtig, die Frage zu stellen, ist Yoga wirklich ausreichend, um mit all diesen furchtbaren Dingen auf der Welt umzugehen? Auch wenn ich eigentlich den Satz in diesen Zeiten nicht unbedingt besonders mag. Warum? Weil faktisch immer, zu jeder Zeit eigentlich leider Kriege auf dieser Welt stattfinden. Kriege zwischen uns Menschen und Kriege zwischen uns und der Welt, der Erde, den anderen Wesen auf dieser Welt. Nur manchmal scheinen diese Kriege, wenn sie lokal und physisch näher bei uns sind oder wenn Wesen betroffen sind, die wir gut kennen oder zu denen wir eine Verbindung haben, präsenter und scheinen uns dann noch mehr einzunehmen als vielleicht sonst. Die Frage, die sich mir also stellt, ist irgendwas von dem, was wir auf der Matte machen, wirklich sinnvoll? Oder ist es vielleicht sogar vermessen, von Shanti, von Frieden zu singen, während wir es warm und gemütlich in einem Yogaraum haben und zur gleichen Zeit Menschen auf brutale Art und Weise ermordet, getötet werden, Wesen eingesperrt, ermordet und getötet werden, während Wesen auch auf der anderen Seite des Krieges sein müssen und gezwungen werden, diese Taten zu vollgehen. Und so gäbe es noch eine lange Liste an Beispielen von Furchtbarem, was gerade in diesem Moment auf dieser Welt passiert. Menschen, Kinder, die Hunger leiden, die kein Zuhause haben, die erfrieren und so weiter. Reicht es also überhaupt, auf der Matte zu sein und Mantra zu singen, in Stille zu meditieren, Asana zu üben? Yoga fühlt sich in diesen Momenten, vielleicht auch für dich, manchmal als zu leise an, als etwas, das einfach zu wenig ist, das zu passiv ist, als müssten wir noch spiritueller und noch radikaler werden, als wäre keine Zeit für die Innenschau, sondern jetzt der Moment, wo wir unbedingt nach draußen gehen müssten. Als wäre es eine Zeit, die eigentlich zu chaotisch ist für jegliche Form der Stille. Und vielleicht ist genau das ein Missverständnis, ein Trugschluss, etwas, das Patanjali vielleicht unter die Kategorie Avidya einordnen würde. Avidya ist das Unwissen. Vidya, das Wissen. Avidya, das Nichtwissen, das Unwissen. Und Patanjali beschreibt Avidya als etwas, wo wir das Gefühl haben, etwas zu sein, obwohl wir es eigentlich nicht sind. So eine Art Schleier, der uns die Dinge nicht mehr klar und eindeutig mit unseren Sinnen wahrnehmen lässt. Ein zutiefst verwurzeltes Missverständnis, könnten wir vielleicht sagen. Und der Irrtum hier ist, dass Avidya, dass Yoga zum einen immer nur auf der Matte stattfindet und dass Yoga dadurch gekennzeichnet ist, was wir machen. Dass also jedes auf einem Bein stehen Yoga ist, jedes Stillsitzen Yoga ist, jedes tiefe Ein- und Ausatmen Yoga ist. und Yoga immer nur gleichbedeutend mit Rückzug zu sein hat, mit dem Nichthandeln und mit einer Neutralität, die eher einer Art von Ignoranz gleichkommt. Aber Yoga war zu seiner größten Zeit, wie wir es wissen, seiner Geschichte, nie nur Asana. Im Gegenteil, es war wahrscheinlich viel mehr. Zumindest nicht Asana im Sinne von, ich stelle mich auf den Kopf. Und Yoga war eigentlich auch nie nur Rückzug, auch wenn sich Menschen zurückgezogen haben, dann aus dem Grund, dass sie eigentlich etwas auf einer sehr grundlegenden energetischen Ebene verändern wollten. Yoga ist in jedem Fall, dem Worte nach, Verbindung. Yoga ist Einheit. Yoga bedeutet vielleicht zu handeln mit einer gewissen Form der Bewusstheit und des Bewusstseins. Yoga ist das Erinnern daran, wer und was wir wirklich sind, an unser göttliches, kosmisches Selbst. An den Teil in uns, der eigentlich durch kein Chaos in dieser Welt und durch kein Chaos in uns drin in irgendeiner Weise beeinflusst oder davon beeindruckt werden könnte. Avidya ist also auch zu glauben, dass Meditation immer bedeutet, sich aus der Welt zurückzuziehen, dass Spiritualität bedeutet, neutral und ignorant zu sein, obwohl es in manchen Momenten ja um eine Haltung im wahrsten Sinne des Wortes geht. Und dass Gewaltlosigkeit, Ahimsa, immer bedeuten muss, dass wir jedem Konflikt aus dem Wege gehen. Avidya ist eigentlich, wenn wir vergessen, dass Yoga immer auch Verantwortung bedeutet. Denn wir sind Teil dieser Welt, Teil dieses Systems. Manche philosophischen Strömungen sagen sogar, dass diese Welt da draußen ja letztlich nur aus uns heraus entstanden ist. Und darin liegt aus meiner Sicht ein ganz wundervoller Grund, sich noch mehr mit dem Innenleben zu beschäftigen. Denn wenn dem wirklich so ist, wenn wirklich das da draußen ein Abbild von dem ist, was in mir drin passiert, dann ist es doch umso wichtiger, Introspektion, Innenschau zu betreiben und mit dem im Innern zu arbeiten, damit sich das im Außen verändern kann und vielleicht nicht der Idee zu erliegen, dass ich selber im Außen immer alles nur verändern muss, ohne dass sich in mir drin etwas verändert. Auch wenn das natürlich, und ich kann das sehr gut nachvollziehen als ungeduldiger Mensch, der scheinbar schnellere Weg ist, dass ich schnell im Außen was verändere, schnell etwas nach draußen schreie, schnell irgendwo etwas aufschreibe. Es scheint für den Moment schneller, aber ist es wirklich langfristig, wenn in mir drin sich nichts verändert, wenn in mir drin weiterhin Chaos und Kriege toben, wie Thich Nhat Hanh es oft ausgedrückt hat. Und ein anderer wichtiger Punkt, glaube ich, ist die Intention, die etwas zu Yoga macht. Tue ich etwas mit der Idee, dass Verbindung entsteht, dass ein Zusammenführen entsteht, dass ein Gefühl von Mitgefühl und Miteinander entsteht, oder mache ich es aus der Idee heraus, zu trennen, voneinander wegzutreiben? Mache ich es aus einer Intention heraus, die von Ärger oder Wut getrieben ist? Und ich kann auch einen Kopfstand üben mit der Idee, dass ich nur stärker werden möchte, damit ich andere overpowern kann, damit ich andere unterdrücken kann. Ich kann auch die Meditation üben mit der Absicht, dass es mir ausschließlich damit besser geht, dass ich bessere Verhandlungen im Job führen kann, dass ich mehr Geld verdienen kann, dass ich eine schönere Wohnung habe. Ja, alles Intentionen, nur keine Intention, die uns unbedingt näher zu Yoga, zu einem Erfahren von Einheit führen können. Ich habe gerade gestockt, weil ich ja so oft sage, der Zustand von Yoga, und wir lesen es ja auch oft, und ich versuche das zu ersetzen jetzt mit einem anderen Wort, weil es ja eigentlich kein Zustand ist, sondern etwas, was einfach nur ist. Also ein sich daran erinnern, ein Erfahren, ein Erleben von dieser Verbindung, von diesem Yoga. Die Intention entscheidet immer über den Ausgang, über das Resultat, über das Ergebnis von Dingen. Das heißt, von außen betrachtet können manche Dinge wunderbar spirituell scheinen, aber die Intention dahinter ist aus Wut entstanden, aus Ärger entstanden, aus Hass vielleicht sogar entstanden. Und andersherum gibt es vielleicht auch Dinge, die auf den ersten Blick so scheinen, als wären wir nicht damit einverstanden. Ich rede nicht von Dingen, wo andere verletzt werden. Und gleichzeitig ist aber so ein Moment manchmal wichtig, auch wenn er anstrengend oder herausfordernd ist, um auf lange Sicht ein Gefühl von Gleichgewicht entstehen zu lassen. Und du merkst schon, dass ich gerade auch so ein bisschen ins Straucheln mit den Worten komme und dir geht es vermutlich genauso. Warum ist das so? Weil wir einmal die vergängliche Welt haben, die temporäre Welt, in der Kriege stattfinden, in der es gut und böse gibt, in der es richtig und falsch gibt, in der wir Dinge als ethisch korrekt einordnen und andere als ethisch inkorrekt. Und dann gibt es die Vorstellung von Einheit, in der es gar keine anderen mehr gibt. Eine Vorstellung von Einheit, wo keine anderen mehr da sind, denen gegenüber ich überhaupt Hass, Ärger oder Wut empfinden könnte. Und für meinen Verstand zumindest ist das nicht, ich kann mir das erklären und ich kann das intellektuell verstehen, aber ich kann es nicht wirklich fühlen, wie das ist. Aber wenn wir einmal dieses Gedankenexperiment wagen von so einer Idee von Einheit, dann spielen natürlich keine Dinge, die wir im Außen machen, eine Rolle, weil das Außen gar nicht mehr da ist. Das Außen und das Innen tatsächlich miteinander verschmelzen und zusammenkommen. Nur bis dahin, und das sagen viele Yoga-Schriften, bis dahin sollten wir versuchen, und da gibt es so universelle ethische Qualitäten, bei denen sich sehr viele Texte miteinander einig sind und übereinstimmen, denen wir folgen sollten, wie andere nicht zu verletzen, sie nicht zu belügen, sie nicht zu bestehlen. Du kennst wahrscheinlich die fünf Yamas von Patanjali, die sind in der Yoga-Welt sicher sehr bekannt, aber es gibt auch viele, viele ältere Texte und auch spätere, die das in ähnlicher Art und Weise darstellen. Das heißt, bis zu diesem Moment sollten wir darauf achten, was wir tun. Und wenn wir das nicht machen, dann könnte man das vielleicht als Spiritual Bypassing bezeichnen, als der Versuch, Spiritualität als Alibi zu benutzen, als Begründung dafür zu benutzen, irgendwelche schrecklichen Handlungen auszuführen. Und das wird ja nun im Namen von allen möglichen Gottesideen und Religionsideen jeden Tag immer wieder praktiziert, im Kleinen wie im Großen, dass Menschen unterdrückt werden, dass sie als nicht vollständig wahrgenommen werden oder dass sie sogar verfolgt und getötet werden können im Namen einer vermeintlichen spirituellen Praxis. Und gleichzeitig wird dabei ja vollkommen vergessen oder so getan, als sei man in diesem Zustand von Einheit und deswegen macht man es. Nur wäre eine Person in einem Erleuchtungszustand, so wünsche ich mir das zumindest, in einem Gefühl vollkommener Einheit, warum sollte dann noch irgendein Bedarf darin bestehen, andere zu verfolgen, zu verletzen oder gar zu töten? Also, nochmal wichtig, aus meiner Sicht zumindest, gibt es im Yoga und in der Yoga-Welt keinen Grund, nicht aktiv zu werden, nicht auf die Straße zu gehen und eine Demonstration anzuführen und zu organisieren oder teilzunehmen, nicht auf Social Media Dinge zu posten, von denen wir denken, sie könnten sich ändern oder sollten sich ändern, sich nicht dafür einzusetzen für andere Menschen und Wesen, die unsere Stimme brauchen. Und gleichzeitig dabei aber zu hinterfragen, warum machen wir das Ganze? Machen wir es nur, damit wir denken, wir stehen besser da, vielleicht auch in unserer spirituellen Gemeinschaft? Machen wir es, weil wir denken, es ist eben das, was Yoga-Übende machen müssen? Oder können wir eine Intention finden, die etwas Größeres in sich trägt, etwas Allumfassendes, etwas Göttliches oder Kosmisches, wie immer du es jetzt vielleicht nennen magst? Und ich denke, dass das ein nicht immer einfacher Prozess ist, sich das anzuschauen, warum wir Dinge machen und dass wir da manchmal auf Antworten stoßen, die uns dann doch ins Straucheln bringen können, ob nicht unser kleines Selbst, unser Ego selbst da doch ein bisschen mehr dran beteiligt ist, an diesen vermeintlich richtigen Dingen, als wir uns wünschen würden und dass wir eine neue Sichtweise finden und das erhoffe ich mir mit dieser Folge einen Impuls darauf, dass Yoga sehr, sehr, sehr wertvoll sein kann und dass es in seiner Praxis vollständig und vollkommen ist, es ihm an nichts fehlt. Aber wir brauchen nicht unbedingt andere Techniken, wenn wir spirituell werden wollen. Die Spiritualität ist schon da. Es braucht nicht unbedingt etwas anderes, wenn wir mehr Hingabe, mehr Bhakti wollen. Es braucht auch nicht unbedingt etwas anderes, wenn wir körperlicher werden wollen. Auch diese Anteile hat der Yoga heutzutage. Und die Introspektion, das nach innen sich zurückziehen, das kann doch für das, was wir da draußen machen, ein großer Energietreiber und Geber sein. Das nach innen zurückziehen kann vielleicht dazu führen, dass es uns noch leichter fällt, dann noch einfacher nach draußen zu gehen. Ja, vielleicht braucht es die Stille der Meditation, das scheinbar Unbewegliche, damit wir dann in einem anderen Moment die Energie, die Klarheit und den Mut haben, um vielleicht eine sich bewegende, große Demonstration organisieren zu können oder uns trauen, dorthin zu gehen und öffentlich unsere Stimme nach außen zu tragen. Ich hoffe, dass diese Folge dir ein paar Ideen und Anregungen geben konnte. Ich freue mich wie immer auch sehr über deine Rückmeldung, egal auf welchem Medium, entweder unter dem YouTube-Video, wenn du das Video schaust, oder unter meinen Instagram-Posts zu den einzelnen Podcasts oder via E-Mail als Antwort auf meine Newsletter, den du übrigens hier unten gut abonnieren kannst. Ich freue mich immer zu hören, auch mit kritischen Anmerkungen, mit anderen Ideen, anderen Meinungen, denn nur der Austausch, und das ist vielleicht noch ein PS zu dieser Folge, der Satsang, die Gemeinschaft im Yoga, das Austauschen ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, gerade in Zeiten, in denen es um uns oder in uns drin besonders turbulent zugeht.